Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der eigentlich aus Ingolstadt kommt, der seit langer, langer Zeit in München lebt, dort ein erfolgreicher Gastronom und Hotelier und Geschäftsmann ist und obendrein sowas wie eine Kultfigur der nationalen und internationalen Schwulenszene. Guten Morgen und herzlich willkommen, Dietmar Holzapfel.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wie geht's Ihnen?
Gut, sehr gut sogar.
Wie gehen die Geschäfte jetzt an Fasching?
Auch sehr gut. Wir sind in voller Vorbereitung. Faschingsdienstag ist bei uns Hochburg sozusagen.
Ja. Wobei München, glaube ich, jetzt nicht die Faschingszentrale der Republik ist.
Das ist richtig und auch ein bisschen traurig, aber dafür wird dann das Ende umso mehr gefeiert.
Okay, an diesem Dienstag, also heute, von heute ausgerechnet in 4 Tagen, passiert dann in der Deutschen Eiche. Was?
Ja, da wird die ganze Eiche ausgeräumt, ja, und außen wird eine Bühne aufgebaut und Außenbars werden aufgebaut, sodass das dann auch ein Straßenfest ist. Aha. Da werden die tollsten Kostüme prämiert und ja, das zieht sich dann so vom Viktualienmarkt bis zu uns. Wir sind ja fast am Viktualienmarkt. Ja.
Darf ich da als Hetero auch rein? Oder?
Da kommen überwiegend Heteros.
Ja?
Ja, ja. Okay. Wir hatten allerdings auch schon unseren Hausball vor einer Woche. Und da muss ich sagen, das unterscheidet sich von vielen Hetero-Veranstaltungen. Wir hatten 100% Kostümierung.
Aha.
Und zwar ausgeflippte.
War das Zwang oder war das Freiwilligkeit?
Das war eigentlich freiwillig, aber da kommt jeder kostümiert.
Okay. Mhm. Also, die Geschäfte gehen gut
Ja. Und
die Gesundheit, wie sieht's da aus? Ich frage deshalb, weil 2013 hatten Sie eine Diagnose, die war so schlimm, dass Sie schon die eigene Beerdigung geplant haben.
Ja, das ist wirklich wahr. Das war mein schlimmstes Jahr und da denke ich auch ungern dran. Aber es gehört nun mal zu meinem Leben. Ich hatte eine Gelbsucht, kam ins Krankenhaus. Die Gallenblase wurde entfernt und man setzte einen Stent in die Bauchspeicheldrüse, um Kontrastmittel spritzen zu können. Und dieser Stent ist ihnen dann in die Bauchspeicheldrüse hineingerutscht und sie haben versucht, ihn rauszuholen. Und bei diesem Versuch haben sie meine Bauchspeicheldrüse schwerst verletzt. Mhm. Und es kam dann zu einer sogenannten nekrotisierenden Pankreatitis. Also die war dann in Selbstauflösung. Und das hat man dann nach langer Zeit in den Griff gekriegt, zum Glück. Aber hat dann gemeint, ich hätte auch einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Das war also dann eine niederschmetternde Diagnose. Dass ich da nicht nochmal aufgeschnitten worden bin, das habe ich meiner Schwester zu verdanken, die eine Größe in Ulm kannte. Mhm. Und der hat dann weitere Untersuchungen veranlasst und dann kam raus, dass ich gar keinen Tumor habe. Das war also eine Fehldiagnose.
Wie viele Wochen und Monate haben Sie mit dem Bewusstsein leben müssen?
Drei Monate.
Dass Sie demnächst sterben?
Ja, 3 Monate.
Und das verändert einen dann schon total?
Ja, also wir haben sehr viel geweint, muss ich wirklich sagen. Also ich bin am Schluss, als es mir schon ein bisschen besser ging, immer heimlich nach Hause gefahren zu meinem Mann, zum Sepp.
Ja.
Und wir sind dann zusammen spazieren gegangen, haben eben über solche Dinge geredet wie Beerdigung und so, haben sehr viel geweint.
Ja. Und wie ist es jetzt gesundheitlich? Alles halbwegs in Ordnung?
Nö, ist alles wieder gut.
Ja.
Also ich habe großes Glück gehabt, dass ich dann auch nicht zuckerkrank geworden bin, weil das war ja doch eine große Entzündung, wo viele Inselzellen auch kaputt gegangen sind. Aber nein, es geht mir sehr gut.
Seit genau 25 Jahren der Wirt und der Chef und der Hotelier der Deutschen Eiche in München. Kann man sagen, Herr Holzapfel, die Deutsche Eiche ist das älteste Schwulenlokal Deutschlands?
Das wüsste ich jetzt nicht genau, aber in München sind wir das am längsten bestehende schwule Lokal, genau.
Also das Lokal gibt es seit 150 Jahren plus minus?
Genau, 1864, wobei als Name Deutsche Eiche wohl erst nach der Reichsgründung, also 1872 sowas.
Ja, ab wann war die Deutsche Eiche dann ein Schwulenlokal?
Ach, das wissen wir nicht genau, aber nachdem das Theater in der Nachbarschaft, das Gärtnerplatztheater, ein Jahr nach unserem Haus gebaut worden ist und sich die Tänzer immer in der Deutschen Eiche getroffen haben, waren die wohl die ursprünglichen Wurzeln der schwulen Szene.
Ja, da gibt es aber keine Aufzeichnungen in irgendwelchen Archiven.
Es gibt ein Buch über die deutsche Eiche, das heißt Das Mutterhaus, aber das beleuchtet eigentlich eher so die Zeit nach dem Krieg oder Kriegsende, wo das Haus von zwei Frauen übrigens geleitet wurde.
Okay. Gibt es Aufzeichnungen aus diesen vermeintlich goldenen 20er Jahren, die ja auch ein eigentlich liberales Klima dargestellt haben?
Ja, es gab in den 20er Jahren noch die Möglichkeit, sich über Herrn Hitler lustig zu machen, ja, und auch über die SA. Da gibt es eine Karikatur aus der Münchner Post, das war mehr so ein sozialdemokratisches Blatt, wo sich die SAler gegenseitig den Hintern zurecken, und da konnte man ganz offen noch Kritik üben an Herrn Hitler. Ja,
ja, Hitler war ja auch, ich weiß nicht, Stammgast in der deutschen Eiche?
Also wir wissen, dass er in den Jahren 21 bis 23 immer kam, weil in diesen zwei Jahren war die Parteizentrale direkt um die Ecke in der Corneliusstraße. Ja. Und man sagt, er ist wegen der Tänzer gekommen, also dass er eben auch verkappt schwul war.
Ja, wie war die Nazi-Zeit dann für die deutsche Eiche?
Da wissen wir auch zu wenig. Also ob der Wirt selber, wie der getickt hat, täte mich auch interessieren. Die Familie Reichenbach, die war vier Generationen auf dem Haus, ab 1896.
Ja, wie war es dann nach dem Krieg?
Da war es dann natürlich eine sehr liberal geprägte Wirtschaft durch die Künstler, die da auftauchten.
Ja, wobei die 50er Jahre ja auch was Restauratives hatten, also diese Adenauer-Ära, die so im Nachhinein auch als bleierne Zeit beschrieben wird.
Ja, also zunächst wissen wir, dass es eben große Not gab. Es gab nichts zum Essen und nichts zu trinken. Die beiden Wirtinnen, das waren Schwägerinnen, die haben sich eifrig am Schwarzmarkt beteiligt, und dafür ist man auch ins Gefängnis mal gegangen.
Okay.
Und man hat dann versucht, nicht nur mit der Wirtschaft Geld zu verdienen, sondern eben auch als Hotel. Also vorher gab es nur zwei Zimmer und nach dem Krieg waren es dann auf einmal 25 Zimmer.
1993 haben Sie gesagt, ja. Ja bedeutete damals, ich kaufe einen Laden, der wie teuer ist?
Das waren da damals 3,3 Millionen D-Mark. Und eigentlich war es nicht meine Entscheidung, sondern die von meinem Vater. Mhm. Und der wollte aber, dass ich mitmache, und mein Partner, der Sepp, auch. Und das Problem war, dass wir alle drei kein Geld hatten. Also der Sepp hatte gerade ein kleines Erbe angetreten, und da mit dem Geld hat er ein Filmstudio aufgemacht. Ich war Grundschullehrer, und mein Vater hatte gerade ein anderes Lokal eingerichtet. Aber er wollte eigentlich der Retter der deutschen Eiche sein. Er hatte kurz vorher eine schwere Krankheit gehabt, einen Tumor in der Blase, und dachte, jetzt nochmal durchstarten zu können. Und ich wusste, er hat nur noch ein Jahr, aber ich durfte es ihm nicht sagen.
Okay, wobei Ihr Vater, glaube ich, nicht homosexuell war, oder?
Doch, der war bisexuell.
Auch? Okay. Wussten Sie das eigentlich als Kind?
Ja, das.
Wie war das?
Ja, das war, ich habe einen natürlichen Vater, einen leiblichen Vater, und der Niki Holzapfel war mein Adoptivvater.
Okay. Also, im Jahr 1957 in Ingolstadt auf die Welt gekommen?
Aufgewachsen dort, ja.
Schule, Gymnasium.
Genau.
Und das Déjà-vu-Erlebnis, dass die sexuelle Orientierung anders verläuft?
Kam schon sehr früh.
Ja.
Ich war im Schwimmverein. Da habe ich meinen ersten Orgasmus sozusagen im Schwimmbecken von einem älteren Jungen bekommen.
Na sowas. Gut, ohne da weiter in die Details zu gehen. War das eine rundum genussvolle Veranstaltung, oder war das auch verbunden mit, um Gottes Willen, ich bin außerhalb der Norm?
Also dieses erste Erlebnis, das war mir überhaupt nicht klar, was da jetzt eigentlich passiert war. Aber dann ging es eigentlich recht schnell, dass ich mir klar wurde, aha, ich stehe auf Männer, auf Jungen, und das durfte man aber niemandem sagen. Man wusste, das ist was ganz was Schlimmes, und ich habe da mit niemandem drüber geredet. Ja. Und ich war in vielen Vereinen, nicht nur im Schwimmverein, auch im Tennisverein. Man hat überall die besten Freunde gehabt und hat sich trotzdem nicht getraut, darüber zu reden.
Haben Sie versucht, sich selbst in die andere, in die Hetero-Richtung zu zwingen?
Das hat sich von sich aus auch ergeben, weil sich Mädchen in mich verliebt haben. Aha. Und wir haben es probiert, und ich habe dann auch immer ehrlich gesagt gehofft, dass das vorbeigeht, dass das eine Sache der Pubertät ist, und ja, dass ich letztendlich heterosexuell werde.
Ja. War aber nicht so.
Es war nicht so, nein.
Wann hatten Sie Ihr Coming Out? Wie alt mussten Sie werden, bevor
21.
Sie der Welt sagen, 21.
Ich war dann schon in München. Also, dass ich das überhaupt überlebt habe, muss ich sagen, als Jugendlicher denkt man sehr häufig an Selbstmord. Also ich war sehr depressiv, habe immer gesagt, okay, das Konzert mache ich jetzt noch, ich habe Klavier gespielt oder ich mache die und die Angelegenheit noch und dann hörst du auf. Und als ich dann zum Glück nach München kam, da war es ganz anders. Als Schwimmer hast du ein Kreuz und so eine Hüfte, war es natürlich sehr begehrt. Und
das Klima war auch ein Stück liberaler.
Genau, vermutlich. Und es gab auf einmal so viele, die so denken und fühlen wie man selber. Und dann habe ich sehr, sehr schnell den Sepp kennengelernt, meinen Partner, den ich übrigens auch immer hier eigentlich als Wirt mit erwähnen muss, weil ohne ihn gäbe es die deutsche Eiche auch nicht.
Und Sie sind jetzt mit ihm verpartnert und verheiratet?
Verheiratet. Wir sind 40 Jahre schon zusammen, leben auch seit 40 Jahren zusammen.
Okay.
Und als diese Sicherheit da war, da habe ich gewusst, okay, jetzt falle ich nicht ins Bodenlose, wenn ich meiner Mutter reinen Wein einschenke. Bin dann nach Ingolstadt gefahren und habe dann gesagt, du Mama, ich muss mit dir was Wichtiges bereden. Und dann sagt sie zu mir, Junge, musst du heiraten? Also sie war voll drauf.
Musst du heiraten?
Ja, sie hat gemeint, ich hätte ein Kind gemacht, weil sie gar nicht gedacht hat, dass ich schwul bin.
Das heißt, Sie haben es ihr dann nicht mündlich mitgeteilt, sondern haben ihr einen Brief geschrieben?
Ja, ich habe dann gesagt, du, das ist ganz anders, ich schreibe dir das lieber.
Was haben Sie geschrieben?
Ja, so wie es ist, dass ich eben homosexuell bin und dass ich hoffe, dass sie das versteht und annimmt. Und sie hat dann ganz lieb zurückgeschrieben und du bleibst doch mein Sohn und so. Okay. Aber schade, dass ich keine Enkelkinder kriege. Das war für sie ein Problem.
Kann man ja nachvollziehen.
Zum Glück habe ich aber noch eine kleine Schwester, die hat das alles nachgeholt.
Okay, ansonsten die Verbindung zu ihrer Mutter besteht, glaube ich, bis heute. Wir haben vor 2 Tagen kurz miteinander telefoniert. Da waren sie im Altenheim bei ihrer Mutter und haben Klavier gespielt.
Mit ihr zusammen, ja, weil sie ist leider dement oder wird immer dementer und da versuchen wir alles mit ihr zu machen, um diesen Prozess noch aufzuhalten und das ist zum Beispiel Klavierspielen, dass ich mit ihr zusammen übe und ja.
Aber sie erkennt sie noch?
Ja, und wir haben eine sehr innige Beziehung.
Dass Freddie Mercury, als er noch gelebt hat, logischerweise Stammgast war in der Deutschen Eiche. Ich weiß nicht, haben Sie ihn persönlich erlebt?
Leider nicht. Ich hätte ihn eigentlich erleben können, zeitlich gesehen, aber ich war damals so ein braver Lehrer und war nicht so viel unterwegs. Ja.
Okay, wo waren Sie Lehrer?
Ich war in Augsburg erst und dann in Füssen 4 Jahre und die letzten Jahre dann im Landkreis von München.
Haben Sie allein gelebt damals in dieser Zeit? Oder?
In Füssen unter der Woche ja. Ich bin dann immer am Wochenende heimgefahren. Es war übrigens auch sehr schwierig. Ich habe einen Antrag gestellt jedes Jahr, ich will zurück nach Bayern, nach München. Ich konnte allerdings nicht die Begründung sagen, dass mein Sepp da auf mich wartet.
Ja.
Und eben immer hieß es, na, es geht nicht. Am Schluss hieß es, Sie kommen nie zurück, außer Sie heiraten.
Aha.
Und dann bin ich eine Scheinehe eingegangen.
Echt?
In den 80er Jahren.
Wen haben Sie da geheiratet?
Eine Kollegin in München und die kannte die ganze Situation und ich habe sie gefragt, ob sie einen Deal mitmacht, heiraten und nach einem Jahr wieder Scheidung. Ja, das hat sie gemacht und als Beamter hat man auch noch 2 Tage freigekriegt, sind wir nach Rom geflogen, haben es richtig uns gut gehen lassen und dann bin ich tatsächlich zum nächsten Schuljahr nach München gekommen.
Was ist aus dieser Frau geworden, wissen Sie es?
Ja, leider ist unsere Beziehung daran kaputt gegangen. Also sie hatte sich selbst überschätzt. Sie hat natürlich auch dann Geschenke zur Hochzeit gekriegt und sie wollte dann immer, dass ich zum Balkon sitzen komme und der Bäcker fragt schon, ob du keine Semmeln magst. Da habe ich gesagt, kauf halt 2 mehr, ich zahle das ja. Aber es wurde immer abstruser.
Das heißt, sie haben letztlich auch beide dieses Lügen, dieses Tricksen, dieses Täuschen, dieses anderen etwas vormachen grandios unterschätzt?
Ja, also für sie war es anscheinend schwieriger als für mich. Wobei ich bin dann auch durch den Status geschieden. Ich war ja dann, nach 2 Jahren hat es dann doch endlich geklappt, da war ich geschieden. Ja. Durch diesen Status bin ich in so viele Probleme gekommen, weil ich ja dann damit heterosexuell und frei war für andere.
Okay. Das heißt, die Damen haben
Kolleginnen,
nachgefragt?
Kolleginnen, Schülermütter.
Und warum haben sie nicht gesagt, Kinder, ich bin schwul?
Also das habe ich mir in der Zeit, als ich noch Lehrer war, nicht getraut. Da hatte ich Angst davor, dass ich da irgendwie dann diskriminiert werde. Okay. Oder
Das heißt, Sie haben Theater gespielt und von Freundinnen und Wochenenden erzählt, ja, genau, die nie stattgefunden
so
haben.
So ist es. Oder von Wochenende gar nicht geredet. Das war zum Beispiel im Lehrerzimmer am Montag dann schon immer eine komische Situation. Ja,
aber sagen Sie, macht sowas auf Dauer nicht krank?
Natürlich. Also es gibt auch heute Bewegungen, das nennt sich Diversity Management, weil egal in welchem Betrieb, wenn einer immer ein Doppelleben vorspielen muss, da geht so viel Energie verloren.
Ja.
Und die großen Betriebe, vor allem auch die aus Amerika, die wollen, dass die Leute offen leben.
Ja, haben Sie das auch bei anderen, also die kennen ja auch genug Leute, bei anderen erlebt, dass so ein Doppelleben letztlich einen an den Rand dessen bringt, was man sich selber auch zumuten kann?
Ja, ja. Also als ich mich dann zum Beispiel in der Schule geoutet hatte, da war auch schon klar, dass ich also in die Gastronomie gehe, weil ja mein Vater gestorben war. Dann hat eine andere Kollegin auf einmal das Weinen angefangen und hat gesagt, und dass ihr es nur wisst, mein Sohn ist auch so. Also sie konnte noch nicht mal sagen, der ist auch homosexuell. Sie hat dann nur so geweint, weil sie auch jahrelang halt immer diese Fragen ertragen musste. Ja. Was hat jetzt der Christian? Hat er jetzt endlich eine Freundin? Ja, und sie konnte nie sagen, nein, der hat einen Freund.
Rio Reiser, war der mal Gast oder gar Stammgast bei euch?
Das weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt ja ein Buch über die Eiche, da gibt es hinten ein Verzeichnis.
Okay.
Müsst ihr nachschauen.
Okay, über Freddie Mercury haben wir kurz gesprochen.
Ja.
Der ja eine Zeit lang doch relativ intensiv in der Deutschen Eiche war.
Nicht nur bei uns, da gab es mehrere Lokale, Frisco und Henderson. Im Henderson zum Beispiel ist damals Living on My Own gedreht worden, eines der ersten Musikvideos. Okay. Das musste allerdings dann nochmal am nächsten Tag gedreht werden, weil er schon nach 20 Minuten völlig high in der Garderobe lag. Mhm. Und dann mit dem Ergebnis, dass der Film dann auf den Index kam und nicht gezeigt werden durfte.
Okay. Eine halbe Generation davor, Rainer Werner Fassbinder, der große deutsche Filmregisseur,
ja,
der mit seiner Entourage auch in der Deutschen Eiche war.
So viel früher war es gar nicht. Das ist, ab 74 ist er in der Deutschen Eiche aufgetaucht.
Okay.
Und das war gerade, wo der Film Faustrecht der Freiheit gespielt worden ist, wo er selber einen Stricher darstellt und mit Karl-Heinz Böhme als einen fiesen Freier. Ja. Und er hat sich dann in den Schankkellner verliebt von der Deutschen Eiche, den Armin.
Ja.
Und hat dann die Wohnung gegenüber von der Deutschen Eiche bezogen und hat da dann gelebt.
Das ging ja auch relativ tragisch zu Ende. Erstmal mit Armin, der sich dann umgebracht hat.
Der hat sich da
wegen Fassbinder?
Sagt man, also er war halt ein einfacher Metzgerbur.
Mhm.
Und Fassbinder halt doch etwas intellektuell abgehoben. Und das hat wohl nicht mehr zusammengepasst. Und als Fassbinder in Cannes gerade war, hat er sich das Leben genommen.
Irgendjemand, der Fassbinder gut gekannt hat, hat über ihn gesagt, er sei ein todunglücklicher Sadist gewesen.
Also ich glaube, dass er auch Masochist war. Und das glaube ich übrigens bei den meisten Sadisten, dass die auch Masochisten sind. Das kann man auch ganz gut nachlesen. Er hat so seine eigenen Leute ziemlich gegeneinander ausgespielt, konnte da tatsächlich sehr sadistisch sein. Aber zum Beispiel bei Katzelmacher spielt er selber den zusammengeschlagenen Ausländer. Und da besteht er auch darauf, dass die Tritte in ihn hinein echt sind. Ja.
Ja.
Aber dass er nicht sehr glücklich war, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Wer war noch in der Deutschen Eiche? John Grenco, der große Ballett-Star,
der kam aus Stuttgart übrigens.
Ja.
Der kam nach München und wir haben jetzt demnächst sogar Erinnerung an ihn, weil es eben vor 50 Jahren war.
Aha.
Und es wird heute noch nach ihm getanzt, nach seinen Vorstellungen, Onegin zum Beispiel oder Romeo und Julia.
Aha.
Und der brachte dann auch die ganzen Künstler vom Nationaltheater mit in die Eiche,
mhm,
unter anderem auch die Margot Werner.
War Mooshammer bei euch in der Deutschen Eiche?
In der Deutschen Eiche nicht, aber wir hatten noch das Oberangertheater, da war er regelmäßig.
Ja, ansonsten ist er halt des Nachts mit seinem Rolls-Royce
auf der
durch München
nach jungen Männern gewesen, genau.
Und
möglichst Stricher, also er war sehr fixiert auf Stricher.
Und keiner konnte ihm klar machen, welches Risiko er da eingeht?
Anscheinend nicht. Das war vielleicht auch sein besonderer Kick. Jeder hat ja seine besondere Art, seinen Höhepunkt zu suchen.
Lassen Sie uns, auch wenn es weh tut, nochmal zurückgehen in diese finsteren 80er Jahre. Wie war das für Sie als Homosexuellen, natürlich auch für andere, in dieser bleiernen Zeit? Also AIDS kam auf, die Angst vor AIDS. Ganz viele sind dann auch an AIDS gestorben.
Das stimmt. Ich hatte da großes Glück, muss ich sagen, weil ich in dieser Zeit weit von dem Zentrum München weg war. Ich war eben in Füssen als Lehrer und
da gab es keine Schwulenszene?
Da gab es keine, also ich kannte niemanden da.
Okay.
Vielleicht gab es schon welche, klar, aber ja. Ich war dann auch so in meinem Beruf engagiert und bin dann am Wochenende nach München gefahren und dann waren wir einfach unter uns, sind auch nicht weggegangen, weil die Zeit so knapp war. Also da hatte ich wirklich auch Glück, denn ich war nicht in Versuchung geführt worden, sagen wir mal so.
Okay, also ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren meine Sendung gemacht mit einem, der nannte sich Napoleon Seifert. Mhm. Das war so ein AIDS-Aktivist aus Berlin, der viel Sterbebegleitung damals gemacht mhm. hat. Und ich erinnere mich, dass er gesagt hat, erstens, die meisten Menschen sterben im Dialekt ihrer Kindheit. Und zweitens, sie rufen nach ihrer Mutter. Haben Sie mhm. was Ähnliches auch erlebt?
Ich habe zum Glück auch noch nicht so oft Sterbende begleiten müssen. Und die ich begleitet habe, da war es nicht so. Mhm. Aber ich kann da zu wenig sagen dazu.
Ja. Wie war es dann in den 90er Jahren? Also als dann klar war, AIDS ist nicht unbedingt ein Todesurteil. Man kann mit Medikamenten plötzlich sehr viel machen. Und möglicherweise ist damit auch die gesellschaftliche Akzeptanz besser geworden.
Ja, also ich sage immer, also es ging los. 1981 ist die Krankheit ja erstmals registriert worden. Das ist also noch gar nicht so lange her eigentlich bei der Weltgesundheitsbehörde. Und am Anfang wusste man überhaupt nicht, woran sterben die Leute. Ja? Und die sind wie die Fliegen gestorben. Man konnte sich nicht helfen, man hat keine Medikamente gehabt und so. Und erst 85 hat man ja dann das Virus isolieren können. Und von da an konnte man ja dann endlich auch mit Therapien beginnen.
Ja.
Und das hat dann doch sehr viel den Schrecken genommen. Und heute ist es ja so, dass die Lebenserwartung von Infizierten nicht länger ist als nicht kürzer ist als die von Nicht-Infizierten. Und es gibt heute die Pille danach. Man kann jemand, der infiziert ist und seine Tabletten nimmt, kann die Virenlast so gering halten, dass er nicht mehr infektiös ist. Also gibt es so einen medizinischen Fortschritt, der einen schon einerseits beruhigt, andererseits natürlich auch bestimmt einige Leute leichtsinnig macht. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es irgendwann mal auch eine Heilung für diese Krankheit gibt. Ja. Und wenn man so die Zahlen betrachtet, im Westen sind sie rückläufig, selbst in Afrika. Was einem noch Sorge macht, ist ehrlich gesagt der Osten, also Osteuropa, vor allem Russland, wo das Thema ja absolut tabuisiert ist und da darf man noch nicht mehr drüber reden. Und das ist meines Erachtens der völlig falsche Weg.
Da ist auch nach wie vor ein ganz eisiges Klima
ja.
gegenüber Menschen, die halt diese Neigung haben.
Genau, genau. Es ist sogar so, ich habe einen Artikel geschrieben für die Abendzeitung über Tom of Finland. Und Finnland hat diesem Künstler eine Serie gewidmet, Briefmarkenserie. Aus Russland werden die Pakete und Postgegenstände, die mit diesen Briefmarken versehen sind, wieder zurückgeschickt.
Echt?
Ja, so verrückt ist das.
Mein Gott, und das im Jahr 2018.
Ja, ja.
Dietmar Holzapfel, unser Gast, Münchner Gastronom und, ja, wie soll man es formulieren, Kultfigur ist irgendwie ein bisschen ein abgewetzter Begriff. Mögen Sie selber auch nicht so?
Nö, ich sehe mich auch nicht so. Also ich bin ein guter Netzwerker, würde ich sagen. Also ja? Wir sind gute Netzwerker, unser Betrieb
was und heißt, ich persönlich. Was heißt Netzwerk konkret?
Dass wir eigentlich versuchen, mit allen Menschen aus allen Schattierungen unserer Gesellschaft Kontakte zu pflegen und auch Menschen zusammenzubringen.
Das ist heute natürlich sehr viel einfacher im Jahr 2018 als noch. Jetzt gehen wir noch ein letztes Mal zurück in diese 80er Jahre, in der damals ein Herr Gauweiler, glaube ich, Zwangs-AIDS-Tests für Homosexuelle gefordert hat.
Ja, nicht nur das. Er wollte auch zum Teil Homosexuelle kasernieren und wollte so ein ganzes Paket durchbringen, was aber nicht gelungen ist. Und er bereut es wohl auch heute.
Kennen Sie ihn persönlich?
Ich habe ihn schon mal gesprochen, aber ich kenne ihn nicht richtig, kann man sagen.
Konnten Sie mit ihm genau darüber sprechen?
Das würde ich gerne mal machen, ja.
Sein Nachfolger, mit dem hatten Sie, glaube ich, auch als Gastronom dann zu tun?
Ja, das war der Herr Uhl. Der kam dann, wir hatten ein Maifest, ein schwules Maifest. Und da kam er zu uns und da haben wir uns sehr nett unterhalten.
Also ein knochentrockener CSUler.
Ja, genau. Aber er war frisch geschieden oder wieder frisch verheiratet.
Okay.
Und das hat er schon auch dann gesehen, dass er als Geschiedener hätte er in der CSU damals auch keine Chance mehr gehabt. Und er war froh, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Trotzdem hat er jetzt vor kurzem gegen die Ehe für alle gewettert, kann man sagen. Das habe ich ihn ehrlich gesagt ein bisschen übel genommen. Und ich habe ihn auch dann gefragt, warum er das eigentlich macht. Ne?
Für Sie persönlich ist diese Ehe für alle sehr, sehr wichtig und hat, glaube ich, auch zur Folge gehabt, dass Sie dann Sepp, Ihren langjährigen Partner, geheiratet haben. Warum ist diese Ehe für Sie so wichtig?
Also wie gesagt, wir kennen uns 40 Jahre. Wir haben die erste Möglichkeit, das war 2002, die eingetragene Lebenspartnerschaft sofort verwirklicht, obwohl es damals kaum Rechte gab, die man erworben hat. Und als jetzt die Ehe für alle möglich war, haben wir auch sofort geheiratet, weil es für uns immer eine Ehe zweiter Klasse war, was man uns gegönnt hat. Also ich musste mein Sepp immer vorstellen, hier ist mein eingetragener Lebenspartner und das fand ich unmöglich. Ja. Denn ich finde, die Gefühle, die wir zueinander haben, da ist überhaupt kein Unterschied zu einer guten Ehe. Also ich kenne viele gute Ehen, natürlich auch schlechte, aber da ist nur kein Unterschied. Wir haben uns versprochen, bis zum Lebensende zusammen zu bleiben. Ob das gelingt oder nicht, weiß man nicht, aber bei uns ist es bis jetzt sehr glücklich.
Wobei, das ist ja auch schön und Ihnen zu gönnen, wobei es sicher, das gilt für Heteros wie Homosexuelle, also 40 Jahre glücklich miteinander ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, die absolute Ausnahme.
Ja, das glaube ich auch.
Wie ist es bei Ihnen sage ich schon, wie ist es jetzt zum Beispiel in der Münchner Szene, die Sie relativ gut kennen? Haben da auch viele Schwule dann geheiratet?
Ja.
Oder gibt es auch welche, die sagen, dieses Heiratsgedöns interessiert uns überhaupt nicht?
Ja, es gibt schon Leute, die sagen, okay, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber wollen wir das überhaupt? Ja, und dazu gehört eben auch die Heirat. Das muss jeder selber wissen, ob er das will. Manchen ist das viel zu spießig. Die wollen sagen, ja, okay, ich bin weiterhin ein freier Mensch und möchte es auch ausleben. Das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen will. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als mit einem Menschen alt werden zu können. Weil ich glaube, dass wir so ein duales Wesen sind. Wir brauchen jemanden an unserer Seite, der einen auch kritisiert und zurechtweist. Ich kenne so viele, die alleine sind und sonderbar geworden sind.
Okay. Die Deutsche Eiche, dieses Traditionslokal, das es seit 150 Jahren gibt, mit all den Promis, über die wir ansatzweise zumindest gesprochen haben. Ludwig II. War der eigentlich mal als schwuler Monarch im schwulen Lokal?
Also mit Sicherheit nicht. Also das hätte er gar nicht machen können. Es gibt da zum Beispiel eine Zeichnung, wo der Schauspieler Kainz seine Hand auf die Schulter des Königs legt. Das musste sofort retuschiert werden. Also sowas wäre gar nicht gegangen. Aber er ist 1864 auf den Thron gekommen als 18-Jähriger, als auch hier in Baden-Württemberg ein schwuler Mann König wurde, nämlich Karl I.
Aha.
Und im Gegensatz zu Ludwig II. Hat Karl I. es vorgezogen zu heiraten, nämlich eine Zarentochter, die Olga. Und dann hat man ein Kind adoptiert, um nur nach außen die Fassade aufrechtzuerhalten. Das fand ich, hat Ludwig da schon besser gemacht. Er hat keinen Menschen ins Unglück gezogen.
Jetzt gehen wir ins Jahr 2018 und gucken uns an, was sich alles verändert hat für Schwule und für Lesben. Also der Umstand, dass es als Spitzenpolitiker überhaupt keinerlei Bedeutung mehr hat, ob man schwul ist oder nicht, ist ja per se schon ein riesiger Fortschritt. Oder sehen Sie das anders?
Das hat auch viel geholfen, würde ich sagen. Denn das waren Vorbilder, an denen man sich orientieren konnte, an denen sich auch die Bevölkerung orientieren konnte. Politik ist der eine Bereich, Kunst gar kein Thema, würde ich sagen. Journalismus vielleicht auch nicht. Aber es sind bestimmte Branchen, wo es vielleicht schon noch einiges zu tun gibt.
Zum Beispiel
Sport, Fußball, auch metallverarbeitende Industrie.
Ja. Gibt es also auch so ein Stadt-Land-Gefälle, dass das Klima in den Städten, in den großen Städten liberaler ist?
Ja, natürlich. Die Leute ziehen vom Land in die Stadt, weil es da eine Szene gibt, die es auf dem Land eben gar nicht gibt.
Ja. Und ansonsten müssen wir uns vielleicht doch noch vergegenwärtigen, dass es gar nicht so weit weg von Deutschland Länder gibt, wo man, wenn man denn schwul ist und schwul leben möchte, gewaltige Probleme kriegt.
Das ist so, genau. Also es gibt in 8 Staaten immer noch sogar die Todesstrafe. Also das sind hauptsächlich muslimische Länder, Arabien, Saudi-Arabien zum Beispiel.
Iran,
richtig. Das ist auch, ich mache ja immer so Vorträge, da zeige ich eben auch ein großes Plakat. Das sind 2 17-jährige, wunderhübsche Buben, die miteinander Sex hatten, wurden da aufgehängt. Ja. Und das, da hoffe ich sehr, gerade im Iran hoffe ich, dass sich schnell was ändert.
Also ein Foto, wo man die dann auch am Galgen sieht.
Genau, die Schlinge um den Hals bereits. Ja. Und übrigens in vielen Ländern betrifft es auch nicht nur die Schwulen, sondern auch die Frauen. Ja. Also ich weiß von einer Österreicherin, die vor ein paar Jahren in Katar vergewaltigt worden ist und die hat den Katarer angezeigt. Und wer ist verurteilt worden? Die Frau. Wegen Ehebruchs. Und da steht Steinigung drauf. Sie ist da rausgekommen. Aber das ist diese Staaten, die so menschenverachtend sind, ja. Da sollte man wirklich, also ich bin ehrlich gesagt dagegen, zum Beispiel da die Fußballweltmeisterschaft zu machen.
Da sind Sie nicht der Einzige.
Ja.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Eins gehört.